So, hallo liebe Jugend. Es ist so schön, euch zu sehen. So schön, wieder Jugend zu feiern. Und wir haben heute wirklich, wirklich ein spannendes Thema, das sehr, sehr relevant ist für uns. Ihr seht unsere Challenge-Wand im Hintergrund. Und Leute, da ist noch Platz. Ja, da ist noch viel Platz. Also, mach es zu deiner Mission, diesen Challenge-Kalender auszufüllen. Lass uns beten. Oh Herr, wir schauen heute in dein Wort und wir lernen heute aus deinem Wort über dein Wort. Herr, und wir betrachten nicht einfach nur Buchstaben, Worte, sondern wir betrachten durch das geschriebene Wort, das lebendige Wort, das du selbst bist. Herr, nur du kannst uns durch dein Wort zu dir führen. Herr, und so beten wir, lass uns dich sehen. Lass uns sehen, wie du dein Wort gegründet hast in der Menschheitsgeschichte als unumstößlicher Fels. Herr, lass uns heute einfach sehen, wie dein Wort ist, wie mächtig es ist, wie nichts und niemand an dein Wort herankommen kann. Herr, mache uns durch das, was wir heute hören, kühn für dich einzustehen, kühn die frohe Botschaft mutig weiterzugeben. In Jesu Namen, Herr. Amen. Heute steht ein Vers mit wenigen Worten im Mittelpunkt. Der Vers steht in Matthäus 24, Vers 35. Und es gibt keinen, der diesen Vers nicht kennt. Matthäus 24, 35. Einer der ersten Verse, die ich als Kind mal auswendig gelernt habe. Und hier heißt es: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne den Glauben an die Bibel. Alles steht und fällt mit dem Wort Gottes. Und manch einer fragt sich, oh Mensch, warum hat Gott uns ein Buch gegeben? Warum hat Gott uns nicht etwas anderes gegeben? Ist es vielleicht ärgerlich, dass Gott uns ein Buch gegeben hat, das angreifbar ist, das prüfbar ist? Gäbe es nicht etwas, was optimaler wäre? Leute, wisst ihr, was wir für einen Schatz haben in diesem Buch? Achtung, von dem wir in unseren Gesprächen wenig Gebrauch machen. Wenig Gebrauch machen. Das Wort Gottes ist unser Schwert. Und oft, wenn wir das in Gesprächen anwenden, dann zücken wir unser Schwert und sind bereit zum Kampf. Und dann braucht der Gegenüber nur zu uns zu sagen: Hä? Ich glaube nicht an dein Schwert. Und was machen wir? Oh, okay. Und stecken das Schwert weg. Das soll heute aufhören. Gott hat uns nicht ein Schwert gegeben, damit es in der Schwerthalterung bleibt, sondern damit wir es nutzen. Wenn Menschen das Christentum angreifen, dann können sie das aus unterschiedlicher Perspektive tun. Aber diejenigen, die direkt das Wort Gottes angreifen, ich behaupte, sie schneiden sich am allerheftigsten. Wer das Wort Gottes angreift, geht direkt in die Höhle des Löwen. Spurgeon hat mal so ein Beispiel gebracht. Da ist ein Löwe in einem Käfig und da gibt es so ein paar Kerle, die stochern so ein bisschen durch den Käfig und dann kommt der Wärter und sagt: Ey, lass doch den Löwen in Ruhe, Mensch. Und stellt euch mal folgende Situation vor. Der Wärter kommt und macht einfach die Tür auf von dem Gehege und der Löwe kommt raus und verteidigt sich selbst. Und oft nehmen wir die Rolle dieses Wärters ein, dass wir uns zwischen das Wort Gottes stellen und unserem Gegenüber. Leute, das soll aufhören. Heute wollen wir lernen, einfach den Käfig aufzumachen und das Wort Gottes für sich selbst kämpfen zu lassen. Es ist wichtig, dass wir wissen, Gott hat uns nicht eine inspirierte Melodie gegeben. Gott hat uns nicht ein inspiriertes Lied hinterlassen. Er hat uns keine Skulptur von sich hinterlassen. Kein Bildnis. Gott hat uns auch keinen festgelegten Ort begegnet, wo er gesagt hat, hier begegne ich euch und nirgendwo sonst. Nein, Gott hat uns ein Buch gegeben. Ein Buch mit Worten, Buchstaben, Namen, Jahreszahlen. Und jedes einzelne Wort davon, und daran glauben wir als Hoffnungskirche von ganzem Herzen, jedes Wort ist inspiriert vom Herrn höchstpersönlich. Und Leute, Gott, der allmächtige Schöpfergott, Herr des Universums, ich glaube, er hat sich sehr viel dabei gedacht, warum er uns ein Buch gegeben hat. Und kein Lied, keine Melodie, kein Bild, kein Tempel. Er hat uns ein Buch gegeben und er hat sich sehr viel dabei gedacht. Wer das Wort Gottes angreift, greift die Sache an, die Gott für das geeignetste Mittel für die Menschen hält. Und vielleicht hilft euch diese Illustration. Wer Gottes Wort angreift, greift an der dicksten Mauer des Christentums an. An der Seite, die am besten verteidigt wird. An dem Tor mit den meisten Soldaten. Und heute soll klar ersichtlich werden, Gottes Wort steht alleine. Gottes Wort ist unbesiegbar. Gottes Wort bleibt, selbst wenn Himmel und Erde vergehen. Und das werden wir heute sehen. Denn wir werden heute durch die Geschichte gehen. Das Wort Gottes wird schnell angegriffen, gerade in unserem Umfeld. Aber die Leute, die das tun, die wissen zu 99% nicht, was sie da eigentlich tun. Und jetzt passt auf, wir sind daran schuld. Wir sind oft daran schuld, weil wir selbst nicht wissen, was es alles mit dem Wort Gottes auf sich hat. Und damit muss heute gebrochen werden. Leute, macht euch mal bitte Folgendes klar. Jede Kinderstunde, jede Teenie-Stunde, jede Jugendstunde, jeder Gottesdienst, jede Veranstaltung, die hier in der Hoffnungskirche stattfindet, ob Hauskreis oder jetzt hier in den Räumlichkeiten, alles dreht sich um das Wort Gottes. Warum? Das Wort Gottes ist das Zentrum des Christentums. Angriffe auf das Wort Gottes, wie zum Beispiel, das kennen wir alle, die Bibel ist historisch nicht glaubwürdig, oder? Die Bibel wurde von fehlerhaften Menschen geschrieben. Wie kannst du dein Leben darauf bauen? Und es sind genau diese zwei Aussagen, die wir heute betrachten. Und eine Aussage davon findet ihr auch in unserem Predigtheft, nämlich diese: Die Bibel wurde von fehlerhaften Menschen geschrieben. Und ich hoffe, ihr habt diese Seite schon eifrig studiert in unserem Predigtheft. Wer keins hat, bitte unbedingt eins besorgen. Heute werden wir ein bisschen mit Tactics weitermachen. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, Columbo 1, Columbo 2, ey, hört euch das bitte an oder besser noch, kauft euch das Buch, ist leider nur auf Englisch verfügbar, aber es lohnt sich sehr. Wie würdest du auf folgende Aussage reagieren? Nimm dir was zum Schreiben, mach dir Gedanken. Die Bibel ist historisch nicht glaubwürdig. Und bevor ihr Zeit bekommt, um euch Gedanken zu machen, wir haben Columbo 1, Columbo 2 haben wir durchgearbeitet und ihr wisst, was jetzt kommt. Ja? Wir wissen, welche Fragen wir stellen. Moment, was meinst du damit? Columbo 1, dann zweite Frage. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dass die Bibel historisch nicht glaubwürdig ist? Wir stellen Fragen, damit unser Gegenüber seinen Standpunkt erklärt. Und wir übernehmen nicht das Argumentieren gegen seine Seite, ohne dass er seinen Standpunkt erklärt hat. So, ich gebe euch jetzt fiktive Antworten auf diese Fragen. Was meinst du damit? Ja, Jesus hat nie gelebt. Und wenn er gelebt hat, dann sicher nicht so, wie die Bibel es sagt. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dass die Bibel historisch nicht glaubwürdig ist? Ja, das kann ja nicht sein. Niemand kann zum Beispiel von den Toten auferstehen. Die Wissenschaft ist hier glasklar. Außerdem sind keine originalen Handschriften gefunden worden. Achtung, bevor ihr euch Notizen macht. Er hat recht mit allem, was er sagt. Er hat recht, dass die Wissenschaft belegt, dass niemand von den Toten auferstehen kann. Und er hat auch recht, dass es keine originalen Handschriften gibt. Wie würdest du reagieren? Ich gebe euch ganz kurz Zeit, eine Minute, macht euch ein paar Notizen, damit ihr mal denkt, ja, Leute, nicht immer nur hier sitzt und konsumiert, denkt jetzt mal ein bisschen mal zur Abwechslung. Ja? So, macht euch ganz kurz Notizen und dann machen wir gleich weiter. Übrigens, ihr könnt auch gerne in eurer Gruppe reden, so wie ihr sitzt, ja. Mm-hmm. So, okay. Ihr hattet nicht so viel Zeit, aber wir machen mal weiter. War sehr interessant, euch zu beobachten. Ja, ich habe irgendwie auch komische Sachen gesehen. Erik Schell sitzt in der letzten Reihe und macht sowas. Erik, du sollst deinen Gegner nicht umbringen, sondern reden. Also, wie gehen wir vor mit so einem Statement, nachdem wir Columbo 1, nachdem wir Columbo 2 angewandt haben? Ich würde so gerne eure Reaktionen hören. Jetzt werden wir uns mit einer Strategie beschäftigen, die auch in dem Buch Tactics besprochen wird und die man auf die Glaubwürdigkeit der Schrift richtig gut anwenden kann. Angriffe auf die Bibel gründen ziemlich immer auf schlechten Informationen. Deswegen musst du als Christ die Fakten kennen über das Buch, das das Zentrum deines Glaubens ist. Und diese beiden wichtigen Hinweise brauchst du, um diese Technik anzuwenden. Und die Technik trägt den witzigen Namen Just the Facts, Ma'am. Für diese Technik ist Präzision sehr, sehr wichtig. Just the Facts, Ma'am, zählt einfach nur die Fakten auf über einen bestimmten Gegenstand. In unserem Fall heute einfach nur das Wort Gottes. Und das wollen wir auch wieder in Fragen verpacken und auch Columbo Schritt 3 so anwenden. Aber dazu kommen wir später. Just the Facts, Ma'am, könnte bei unserem Beispiel folgende Inhalte haben. Um die historische Glaubwürdigkeit zu prüfen, muss man die überlieferten Schriften analysieren. Die Originale sind heute nicht mehr verfügbar, aber die Tatsache ist, von keinem literarischen Denkmal sind Originale erhalten. Egal ob Platon, Homer oder Aristoteles, wir haben keine Originale mehr. Und das ist ganz normal. Aber das, was wir haben, sind Abschriften von den Originalen. Je mehr Abschriften man hat, desto besser ist es. Je mehr alte Abschriften wir haben, desto besser kann man die historische Genauigkeit überprüfen. Je älter, desto besser. Ich gebe euch hier ein paar Beispiele. Die Elias von Homer, das Original ist nicht mehr da, wird datiert auf 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus. Und die älteste Abschrift, die wir heute haben, stammt aus dem 3. bis 4. Jahrhundert nach Christus. Von der Elias haben wir ca. 1500 Abschriften. Die Elias ist wirklich gut belegt. Allerdings nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 2. Dreimal dürft ihr raten, was auf Platz 1 ist. Es gibt nur eine antike Sammlung, die mehr authentische Abschriften hat als die Elias. Und das ist das Neue Testament. Hier ein paar Fakten. Die Anzahl der ausgegrabenen Manuskripte des Neuen Testaments belaufen sich auf etwa 6.000. Fast viermal so viel wie die zweitbestbelegteste historische Literaturdenkmal. Unser Neues Testament ist auf Platz Nummer 1 unangefochten, Leute. Das früheste Fragment, das wir haben, wird auf das 2. Jahrhundert nach Christus datiert. Und das ist sehr nah am Original. Weniger als 30 Jahre entfernt. Das ist unschlagbar. Verglichen mit anderen historischen Schriften, wir haben etwa 130 Exemplare von Sophokles, Platon haben wir knapp 34 Dialoge der Tetralogien, Aristoteles, davon haben wir die jüngsten Abschriften entstammen aus dem 9. Jahrhundert und davon sind ungefähr 1000 Handschriften erhalten. Wenn man alle erhaltenen Abschriften von Aristoteles aufeinanderlegt, bekommt man so ungefähr einen Stapel, der 1 Meter hoch ist. Legt man alle erhaltenen Abschriften vom Neuen Testament aufeinander, kommt man auf über 1 Kilometer. Und das ist kein Geheimnis. Nur wir wissen das einfach manchmal nicht. Das muss aufhören. Das ist kein Geheimnis. Ich lese euch einen Wikipedia-Ausschnitt. Ja? Wikipedia. Textgeschichte des Neuen Testaments. Und hier heißt es, ich zitiere: Die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testaments ist besser und umfangreicher als die jedes anderen antiken Literaturdenkmals. Die ältesten Textzeugen liegen der Entstehungszeit der originalen Autographen sehr nah. Das ist kein Geheimnis! Die Schriften des Neuen Testaments verbreiteten sich zu einer Zeit nach der Auferstehung, direkt nach der Auferstehung, wo es zahlreiche Augenzeugen gab, wo sie noch lebten. Und nicht erst dann, als schon alle tot waren. Die Verbreitung fand statt, als man noch die Augenzeugen befragen konnte. Die Schreiber des Neuen Testaments legen sehr viel Wert darauf, dass genaue Namensbezeichnungen in ihren Briefen und Schriften enthalten sind. Geschlechtsregister. Warum? Damit die Leser selbst die Genauigkeit überprüfen konnten. Paulus beruft sich zum Beispiel auf lebende Augenzeugen. 1. Korinther 15, 4 bis 6, ich lese. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Und jetzt Achtung, von denen die meisten bis jetzt noch leben. Einige aber sind auch entschlafen. Danach erschien er auch Jakobus, dann den Aposteln, allen. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Man kann nicht so einen Brief schreiben, der zum öffentlichen Vorlesen gedacht ist, wenn es diese Augenzeugen nicht wirklich gab. Und wenn sie nicht tatsächlich bestätigten, was Paulus hier aufgeschrieben hatte. Leute, und wenn sich ein stark verfälschter Bericht in den Köpfen der Menschen festsetzen soll, was muss man machen? Natürlich muss man viele Jahre nach einem Ereignis eine Geschichte verbreiten. Da, wo die Augenzeugen tot sind, ihre Kinder und Enkel. Aber das Neue Testament entstand viel zu früh dafür. Wir wissen, dass die Apostelgeschichte 63 nach Christus geschrieben wurde. Wir wissen, dass das Lukas-Evangelium vor der Apostelgeschichte geschrieben wurde. Und wir wissen, dass das Markus-Evangelium als erstes Evangelium geschrieben wurde. Das ist unangefochten. Wahrscheinlich in den 50er Jahren. Der Glaube hätte sich niemals so weit und so schnell ausbreiten können, wenn Jesus das, was die Evangelien von ihm berichten, nicht tatsächlich gesagt und getan hätte. Paulus stellt sich sogar vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26 und sagt ihm, das alles ist nicht in einem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Mit anderen Worten, es ist auf dem Schauplatz der Welt geschehen, so dass es jeder sehen kann, jeder prüfen kann. Ich hoffe, ihr seht, die historische Glaubwürdigkeit der Schrift, der Bibel, ist unanfechtbar. Und jeder, der dir das nächste Mal mit so einer Aussage kommt, ja, Bibel ist historisch nicht glaubwürdig. Check die Fakten. Ich gebe euch zwei Fragen mit Columbo 3, wie ihr so einer Person entgegentreten könnt. Und ihr wisst, Columbo 3 Columbo 3 möchte mit einer Frage einen Punkt machen. Ich gebe euch jetzt hier zwei Fragen, zwei Beispielfragen. Wie konnten sich die Schriften des Neuen Testaments in einer Zeit so rasant verbreiten, in der es noch zahlreiche Augenzeugen gab? Lass ihn das erstmal erklären. Zweite Frage. Keiner hält Platon, Aristoteles oder Homer für historisch unglaubwürdig. Warum hältst du etwas für historisch unglaubwürdig, was weit besser belegt ist als die Schriften dieser Männer? Lass ihn das mal erklären. Greg West schrieb Folgendes. Haltet euch fest. Peter hat das einmal vorgelesen als Zitat. Wenn wir die Auferstehung von Jesus, seine Wunder und alle Behauptungen und Anspielungen auf seine Göttlichkeit wegließen, dann würde das Neue Testament, Achtung, einstimmig als die richtigste und vollständigste historische Quelle über das jüdische Leben während des ersten Jahrhunderts in Palästina angesehen werden. Einstimmig würde es so anerkannt werden. Und übrigens, dieser Greg West wurde Christ. Es ist so, als ob die Bibel ihren Kopf hinhält und laut ruft, prüf mich. Und genau das ist der Punkt. Gott hat die Bibel genau so geschrieben, mit historischen Fakten, mit Jahreszahlen, mit Namen, mit Geschlechtsregistern. Warum das alles? Damit man sie überprüfen kann, historisch. Ganz anders als andere religiöse Bücher. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier die Worte richtig. Die hinduistischen Texte der Upanishaden haben die Verschmelzung mit Brahman als Thema. Die buddhistischen Texte im Tripitaka haben die Auslöschung des Ichs und des Leidens zum Thema. Muslimische Texte kreisen sich darum, was es bedeutet, sich Allah zu unterwerfen. Aber das Neue Testament ist eine Reihe von Ereignissen, von Geschichten, die historisch geprüft werden können. Es ist also so, als ob die Bibel freiwillig ihren Kopf hinhält und laut ruft, prüf mich. Die historische Glaubwürdigkeit ist unanfechtbar. Man kann es nicht anders sagen. Ich möchte heute noch über die zweite Aussage sprechen, die uns oft begegnet, nämlich die Aussage, die Bibel wurde von fehlerhaften Menschen geschrieben. Und diese Aussage befindet sich auch in unserem Predigtheft. Ihr wisst bereits, wie wir jetzt mit so einer Aussage umgehen. Columbo 1, was meinst du damit? Columbo 2, wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Und Columbo 3 seht ihr bereits auch in eurem Predigtheft. Ich habe hier nur ein paar aufgeschrieben. Hast du Bücher zu Hause? Wurden diese Bücher von fehlerhaften Menschen geschrieben? Ist immer alles falsch, was Menschen aufschreiben? Wann ist ein Buch deiner Meinung nach zuverlässig? Dann lass ihn erstmal diese Fragen beantworten. So, und auch hier wollen wir wieder unsere Technik anwenden. Just the facts, ma'am. Auch hier ist es wieder sehr wichtig, beziehungsweise notwendig. Ohne das können wir diese Technik nicht anwenden. Wir brauchen die Fakten. Wir müssen die Fakten kennen über unser Buch. Auch hier wieder. Lass das Wort Gottes einfach raus. Lass das Wort Gottes sein. Und dafür musst du die Fakten kennen. Wann ist ein Buch von besonderer Schlagfertigkeit und Zuverlässigkeit? Wenn viele daran schreiben. Die Inhalte eines Buches sind dann äußerst relevant, wenn viele Menschen über einen großen Zeitraum an den Inhalten gearbeitet haben und Achtung, die Inhalte oder der Gegenstand dieses Buches sich trotz der großen Zeitspanne nicht verändert hat. Was würde uns das über die Inhalte eines Buches zeigen? Dass sie trotz der Zeit, die vergangen ist, nach wie vor unverändert ist. Dass das Thema unverändert ist, dass der Wissenschaftsgegenstand unverändert ist und relevant ist. Und es stärkt die Autorität eines Buches, wenn trotz einer großen Zeitspanne, trotz unterschiedlicher Kulturen und Gesellschaften, die Schreiber alle eine Meinung haben, alle ein Thema verfolgen und sich gegenseitig nicht widersprechen. Leute, und hier löst die Bibel einfach nur brutales Staunen aus. Nichts. Kein literarisches Werk kann mit der Bibel mithalten. Man kann es nicht anders sagen. Über 40 Schreiber haben die Bibel geschrieben, darunter Propheten, Diener, Fischer, Könige, Musiker, ein Arzt, Akademiker und so weiter. Eine große Bandbreite verschiedener Menschen. Ich gebe euch kurz einen Vergleich. Der Koran wurde von einer Person geschrieben. Das Buch Mormon wurde ebenfalls von einer Person geschrieben. Und Milliarden von Menschen hoffen, dass diese eine Person die Wahrheit aufgeschrieben hat. Milliarden von Menschen. Der Zeitraum, über den die Bibel geschrieben wurde, beträgt 1500 Jahre. In dieser Zeit änderten sich politische Systeme, Kulturen und Sprachen. Trotzdem bleiben die Inhalte der Autoren gleich. Die Bibel wurde in verschiedenen Ländern und Städten der Welt geschrieben, unter anderem Israel, Babylonien, Ägypten, Rom, Griechenland. Und trotz unterschiedlicher Länder, damit einhergehend unterschiedliche Gesellschaften und Kulturen, eine Botschaft. Und trotz dieser enormen Vielfalt sehen wir absolute Einheit in der Bibel. Alle Schreiber zeigen uns exakt den gleichen Gott. Leute, wir erleben in unserer Zeit, in unserem Lebensalter, ja, ich meine, ich bin jetzt 28 und ich habe in diesen wenigen Jahren mitbekommen, wie zum Beispiel die Homo-Ehe verboten wurde und wie die Homo-Ehe erlaubt wurde. So, in wenigen Jahren können sich die Maßstäbe einer Gesellschaft unglaublich schnell verändern und wir alle erleben das jetzt in dem jetzigen Zeitgeist, in unserer jetzigen Gesellschaft. Aber die Bibel, trotz sich ändernder Gesellschaften, trotz sich ändernder Kulturen, sehen wir absolute Einheit. Einen Gott, einen Glauben. John Dryden schrieb Folgendes. Haben die Autoren sich etwa allesamt verschworen, um uns zu betrügen? Und ich ergänze hier, haben sich etwa alle Autoren über einen Zeitraum von 1500 Jahren verschworen, um uns zu betrügen? Unter ungeahnten Leiden wurde ihre Botschaft verschmäht. wurden sie um ihren Lohn betrogen und der Märtyrertod war ihr Entgelt. Kann es eine andere Erklärung geben, als dass dieses Buch vom Himmel stammt? Und diese Frage will ich dir stellen, wenn du dein Leben nicht auf diesem Wort aufbaust. Als ich John Pipers Biografie über Augustinus gelesen habe, dann war mir genau dieser Punkt vor Augen, dass wir alle an einen Gott glauben, wir Christen, alle an einen Gott, über tausende Jahre hinweg. Und ich möchte euch einen Ausschnitt vorlesen von Augustinus, der im vierten Jahrhundert diese Worte aufschrieb. Und dann will ich dich fragen, wie sich das anhört. Achtung, es ist ein längerer Abschnitt, hör zu. Wie süß war es auf einmal für mich, von jenen unfruchtbaren Freuden befreit zu sein, die ich zu verlieren befürchtet hatte. Du hast sie von mir vertrieben, du, der du die wahre, souveräne Freude bist. Du hast sie von mir vertrieben und ihren Platz eingenommen. Du, der du süßer bist als alle Freude. Wenn auch nicht für Fleisch und Blut, du, der du alles Licht überstrahlst und doch tiefer verborgen bist als jedes Geheimnis in unseren Herzen. Du, der du alle Ehre übertriffst, wenn auch nicht in den Augen der Menschen, die alle Ehre in sich selbst sehen. O Herr, mein Gott, mein Licht, mein Reichtum und meine Rettung. Wie hört sich das für dich an? Erstmal hört sich an wie David in den Psalmen, oder? Und hört sich an wie jede Bekehrung, die wir erlebt haben. Wir sehen eine unerschütterliche Wahrheit, die Gott durch Jahrtausende fest gegründet hat. Im vierten Jahrhundert hat Augustinus das aufgeschrieben. Und wir alle heute, alle Christen, die wirklich Christen sind, haben das erlebt. Was für ein Zeugnis für den Glauben an Jesus Christus. Wir sehen einen zeitlosen Gott und wir sehen einen zeitlosen Glauben. Darüber hinaus sehen wir Inhalte im Alten Testament, die aufgeschrieben wurden und die von den Schreibern nicht verstanden werden konnten. Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Mose, 1. Mose 1, 26. Hier schrieb Mose, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, Singular. Nicht lasst uns Menschen machen nach unseren Bildnissen. Das ist eigentlich ein grammatikalischer Fehler. Das wisst ihr alle. Trotzdem schrieb Mose das so auf. Warum? Bereits im ersten Kapitel der Bibel zeigt uns der Herr einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und wann offenbart sich Gott wirklich als der dreieinige Gott? Ja, im Alten Testament haben wir Hinweise. Im Neuen Testament offenbart sich Gott als der dreieinige Gott. Leute haben im Alten Testament Sachen aufgeschrieben, die sie nicht verstehen konnten und dennoch aufgeschrieben wurden. Warum? Weil nicht sie die Autoren waren, sondern weil Gott der Allmächtige höchstpersönlich der Autor der Heiligen Schrift ist. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die bleibt. Und um diesen Punkt noch mehr zu bekräftigen, möchte ich jetzt den Rest der Predigt euch die Verheißungen vor Augen führen, die Gott bereits erfüllt hat. Und es sind einige. Und wir werden bei weitem nicht alle betrachten können. Und hier sei vorgemerkt, selbst die größten Kritiker der Bibel müssen zugeben, dass die jüngsten Verheißungen zwischen 200 und 100 vor Christus aus dieser Zeit stammen müssen. Das heißt, es hätte gar nicht so sein können, dass man eine Verheißung in einer Zeit schreiben könnte und dann derselben Person, die diese Verheißung erfüllt, sagen könnte, ey, erfüll mir diese Verheißung, damit dass wir eine erfüllte Verheißung haben. Nee, unmöglich. So lasst uns jetzt beginnen und einfach sehen, dass der Herr selbst der Autor der Heiligen Schrift ist. 1. Mose 3, 15. Gott spricht hier zum Teufel und sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist die Rede von dem Samen der Frau. Und wenn man irgendetwas über Fortpflanzung weiß, dann ist es das. Frauen haben keine Samen, nur Männer haben Samen. Eine Frau hat keine Samen. Und bereits hier wird uns etwas gegeben, was auf den ersten Blick ein bisschen seltsam scheint, was auf den ersten Blick keinen Sinn macht. Und bereits hier sehen wir erste Hinweise auf die Jungfrauengeburt, verschleiert. Und dann lesen wir in Jesaja 7,14, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dann sehen wir im Neuen Testament, eine Jungfrau namens Maria gebärt einen Sohn. Und es hieß extra in Matthäus 1,24-25, um den Punkt ganz klar zu machen. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr. Er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Jesus hat die Prophezeiung der Jungfrauengeburt erfüllt. Und er sollte den Kopf des Teufels zertreten. Und Menschenskinder hat Jesus diesen Kopf zertreten. Haltet euch fest, was die Verheißungen über die Herkunft des Messias sagen. Hosea 11,1. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Micha 5,1. Und du, Bethlehem, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, also er muss ewig sein, von den Tagen der Ewigkeit her. Und dann gibt es noch eine weitere Verheißung, er soll Nazarener genannt werden. Und jetzt, wie in aller Welt soll Jesus das erfüllen? Matthäus 2,5-6, er wurde in Bethlehem geboren, weil Kaiser Augustus eine Volkszählung durchgeführt hat und dann wurden sie gezwungen, nach Bethlehem zurückzugehen und dort das Kind zu gebären. Und dann, Herodes kam auf die glänzende Idee, die Kinder unter 2 Jahren alle umzubringen. Und was machte Jesu Familie? Sie flohen nach Ägypten. Nachdem Herodes tot war, kamen sie aus Ägypten, damit erfüllt würde die Verheißung, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, Matthäus 2,15. Und er soll Nazarener genannt werden. Und wohin gingen sie, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren? Und sie gingen in die Stadt Nazareth, wo er aufwuchs, Matthäus 2,23. Dann die Verheißung, dass er Gottes Sohn sein soll. Psalm 2, Vers 7. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Jesus Christus wurde vom Teufel höchstpersönlich als Sohn Gottes bezeichnet. Jesus wurde vom Erzengel als Sohn Gottes bezeichnet, Lukas 1,35, die Stelle von vorhin, Matthäus 4,3. Er wurde von den Dämonen als Sohn Gottes bezeichnet, Matthäus 8,29. Er wurde von seinen Jüngern als Sohn Gottes bezeichnet, Matthäus 14,33. Und Jesus hat sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet vor dem Hohenpriester in Matthäus 26,63. Es ist unangefochten, dass Jesus diese Verheißung erfüllt hat. Und übrigens, warum ich das gerade so ausgeführt habe, ich habe ein Video gesehen mit Todd White war das, glaube ich. Und Todd White, also, ist ja ein sehr fragwürdiger Lehrer. Ja. Und er hat mit einem Muslim geredet. Und der Muslim hat ihm gesagt, zeig mir, wo es heißt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Todd White konnte nur auf die Stelle aus Johannes Kapitel 4 zeigen, wo er der Frau am Brunnen der Samariterin gesagt hat, ich bin der Christus. Und keine anderen dieser Stellen. Wir müssen das Wort Gottes kennen, Leute. Wir müssen es einfach kennen. Sein Einzug in Jerusalem wurde verheißen, Sacharja 9,9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ihr wisst alle, Jesus kam auf einem Esel nach Jerusalem, Matthäus 21,2-7. Der Verrat Jesu wurde prophezeit. Psalm 41,10. Ein Vertrauter sollte Jesus verraten. Johannes 13,21-30. Judas, einer seiner engsten Jünger, verriet ihn. Sacharja 11,12. Der Prophet prophezeite, dass Jesus für 30 Silberstücke verkauft werden sollte. Matthäus 26,15. Nicht für 29, nicht für 31, sondern für 30 Silberstücke wurde er verkauft. Das Los sollte um sein Gewand geworfen werden. Psalm 22,19. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Matthäus 27,35. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und zerteilten sie nicht. Und warum? Weil Herodes ihn vorher mit einem Purpurmantel gekleidet hatte. Unglaublich, wie Gott seine Verheißungen hier erfüllt. Und ich gebe euch jetzt noch schnell zusammengefasst weitere Verheißungen wie Hammerschläge, die Gott wirklich ja, in unsere Geschichte hämmert und uns zeigt, er ist es, der das Wort Gottes geschrieben hat. Der Messias sollte ein Nachkomme Abrahams sein, Jesus war es. Der Messias sollte aus dem Stamm Juda kommen, Jesus kam aus dem Stamm Juda. Sacharja prophezeite, dass der Hirte geschlagen wird und seine Schafe zerstreut werden. Als Jesus verhaftet wurde, flohen alle seine Jünger. Jesaja 11,2 sagt, dass die Fülle des Geistes auf dem Messias ruht. Und was passierte, als Jesus getauft wurde? Der Geist kam hinab auf ihn und er setzte sich wie eine Taube. Das Geld des Verräters sollte dafür verwendet werden, einen Acker zu kaufen. Matthäus 27,5-7, genau das passierte. Der Messias sollte Blinde und Lahme heilen. Jesus machte Blinde sehend und Lahme gehend. Der Messias sollte nicht der Verwesung überlassen werden. Jesus stand auf aus den Toten. Jesaja 53, Jesus wurde von seinem Volk abgelehnt. Ihr alle kennt Jesaja 53. Das setzt sich voraus. Jesus wurde von seinem Volk abgelehnt. Jesus wurde verachtet. Jesus starb für die Sünden der Menschen. Er tat seinen Mund nicht auf, um sich zu verteidigen. Er sollte zusammen mit Verbrechern sterben und für sie bitten. Und alles wird von Jesus erfüllt. Verheißung nach Verheißung nach Verheißung und Jesus erfüllt alles. Deswegen heißt es auch im Hebräerbrief, Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und diese Verheißung, die ich euch gerade aufgezeigt habe, es waren nur ein paar. Gott zeigt uns hier Hammerschlag nach Hammerschlag und ruft uns zu und ruft der Welt zu. Mein Wort ist wahr. Mein Wort steht fest. Und das, was ich sage, passiert. Ich hoffe, wir sehen, wie wahr die Worte Jesu sind. Wenn Himmel und Erde vergehen, mein Wort wird nicht vergehen. Ist das alles nur ein Zufall? Unmöglich. Eine mathematische Unmöglichkeit. Leute, und ich möchte euch ganz kurz vor Augen führen, das sind keine allgemeinen Verheißungen, wie zum Beispiel am 5.3.2200 wird es bewölkt sein. Das sind exakte und präzise Verheißungen, die erfüllt wurden. Und zwar genauso, wie sie verheißen wurden. Wie ist sowas möglich? Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass Gott selbst dieses Buch geschrieben hat. Und ja, fehlerhafte Menschen haben es geschrieben, aber der allmächtige Gott und König des Universums hat es durch sie geschrieben. Er hat durch fehlerhafte Menschen sein vollkommenes, unfehlbares und fehlerloses Buch aufgeschrieben. Leute, und wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt kennen wir die Fakten. Jetzt können wir die Fakten so unserem Nächsten um die Ohren hauen. Natürlich solltet ihr das nicht machen, versteht mich nicht falsch. Übrigens, wer diese Auflistung haben will, der kann sich gerne an mich wenden. Jetzt kennen wir die Fakten, aber jetzt dürfen wir nicht erwarten, ey, wenn ich meinem Nächsten die richtig einhämmer, der nochmal irgendwie eine Aussage gegen das Wort Gottes bringt, oh Mann, dann wird er sich bekehren. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Das alles bringt nichts. Es sät einfach nur Samen. Es legt einfach nur kleine Steinchen in den Schuh unserer Nächsten. Aber das, was passieren muss, ist, dass Gott selbst sich offenbaren muss, damit Menschen gerettet werden. Fakten können nicht das tun, was nur Gott tun kann. Und John Piper hat gesagt, eigentlich gibt es nur einen Beweis für die Wahrhaftigkeit der Schrift. Und dieser Beweis ist dieser, dass Gott selbst sich durch die Schrift offenbart. Aber nur seinen Kindern. Und deswegen kann auch jeder Christ, der wirklich von Neuem wiedergeboren ist, kann zu 100% sagen, ja, das Wort Gottes ist wahr. Weil Gott sich durch das Wort in uns offenbart hat. Nur Gott kann durch das geschriebene Wort zum lebendigen Wort führen. Und das lebendige Wort ist Christus, unser Herr. Leute, und ich möchte euch ganz kurz vor Augen halten, der Gedanke kam mir heute. All diese Fakten, die wir jetzt heute betrachtet haben, sind wie ein Spiegel von dem herrlichen Autor dieses Buches. Und wenn dieser Spiegel schon so herrlich ist, so glaubwürdig ist, so gegründet ist in der Geschichte der Menschheit, dass es unanfechtbar ist, was zeigt uns das über den Autor dieses Buches? Es zeigt uns, dass der Autor dieses Buches absolut unfehlbar ist. Dass er derjenige ist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Dass er über jede Kritik erhaben ist, über jede Verfolgung, über alle Menschen, über alle politischen Systeme, über alle Kulturen und Gesellschaften. Dass seine Wahrheit feststeht zu jeder Zeit. Und dass wir an den gleichen Gott glauben wie Calvin, wie Luther, wie Augustinus, wie Paulus, wie Mose. Und wir sehen, Gott lenkt die Geschichte. Als Gott die Verheißung in sein Wort gegeben hat, hat er nicht das aufschreiben lassen und hat sich gedacht, oh, hoffentlich geht es gut. Nein, Gott lenkt die Geschichte. Und was sehen wir noch? Wir sehen, Gott hält sein Wort. Und ich möchte beenden mit einem Ausblick auf die Verheißungen Gottes, die dir gehören, liebe Bruder, liebe Schwester. Wenn Gott alle Verheißungen erfüllt hat, was den Messias angeht, dann können wir heute sicher sein, Hoffnungskirche Jugend, dass er auch seine Verheißungen uns gegenüber erfüllen wird. Er wird das gute Werk in uns vollenden, bis auf den Tag, an dem wir ihn sehen. Er wird uns halten. Er wird uns stärken. Er wird mit uns sein. Er wird uns zu sich holen und er wird uns ewiges Leben geben. Er wird sich selbst uns schenken. Er wird sein Wort halten, dass wir vor seinem Thron nach diesem Leben in Ewigkeit ohne Sünde ihn anbeten werden. Er wird alle Tränen abwischen. Er wird jede Wunde heilen. Er wird jeden Schmerz auslöschen. Er wird wiederkommen. Und er wird seine ewige Herrschaft festigen und gründen. Gott zeigt uns immer mehr. Je mehr die Zeit voranschreitet, er zeigt uns immer mehr. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden niemals vergehen. Lass uns beten. Herr, wir preisen dich, dass wir nicht an ein Märchen glauben, dass du dich nicht auf eine Weise offenbart hast, die der Geschichte nicht standhalten kann, die der Kritik der Menschen nicht standhalten kann, die Gesellschaft nicht standhalten kann oder Kulturen oder sonst was. Nein, Herr, du hast dich auf eine Weise offenbart, die wie der Mount Everest steht, unangefochten, fest, unumstößlich. Herr, wir preisen dich, dass wir auf der Gewinnerseite sind. Wir preisen dich, dass wir an dieses Buch glauben, das unanfechtbar ist. Herr, wir preisen dich, dass du so wunderbar uns dein Wort gegeben hast. Herr, wir wollen es mehr lieben, wir wollen es mehr lesen. Wir wollen es mehr studieren, wir wollen es mehr verinnerlichen. Herr, wir preisen dich, dass wir heute sehen durften, wie du dein Wort hältst. Und das gibt mir Zuversicht, dass du auch dein Wort hältst, was mich angeht, was die Hoffnungskirche Jugend angeht, was deine Gemeinde weltweit angeht, was unsere verfolgten Geschwister angeht. Du hältst dein Wort. Du wirst mit uns sein. Du wirst uns helfen, du wirst uns stärken, du wirst uns halten, du wirst das Werk vollenden, das du angefangen hast. Du wirst uns zu dir holen. Wir werden dich sehen, wie du bist, von Angesicht zu Angesicht. Herr, wir können das alles nur eigentlich nicht fassen. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Herr, bitte lass uns in der Zuversicht der Erfüllung deiner Verheißungen leben. Und lass uns auch keine faulen Christen sein, sondern schenke, dass wir die Fakten kennen über unser geliebtes Buch, über dein Wort, dass wir mündig sind, dass wir den Löwen rauslassen, dass der Löwe für sich selbst kämpft. Herr, wir beten, dass du uns Gelegenheiten gibst, auch diese Fakten weiterzugeben. Nicht in einem zerschmetternden Ton, sondern in einem liebevollen Ton. Herr, gib uns Weisheit, diese Dinge anzuwenden. Gib uns Weisheit, Herr. Nicht um unseren Gegner zu zerstören, sondern um einen Menschen zu gewinnen. O Herr, danke dir so sehr für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Leute, wir wollen jetzt auch noch kurz eine Zeit haben des Gebets. Und die Gebetszeiten in dieser Predigtserie sollen sich darum drehen, dass die gestreuten Samen, die ausgesäten Steinchen, dass sie Frucht bringen. Einige haben sich schon eingetragen in den Challenge-Kalender. Betet für diese Leute, so wie ihr sitzt, und lasst uns eine Zeit des Gebets haben, denn das Gebet verändert den Lauf der Geschichte, was Gott natürlich auch schon in seinem Plan integriert hat. So, lasst uns jetzt eine Zeit des Gebets haben und dafür beten, dass die Samen Frucht tragen. Betet so, wie ihr sitzt. Herr, danke, dass wir auch die Verheißung von dir haben, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehren wird. Herr, und dafür beten wir, dass das gehörte Wort heute, dass der Vers aus Matthäus 24, 35, dass er viel Frucht bringt in uns und dass wir dein Wort lieben und sehen und es verkündigen, dass dein Wort fest steht. Durch alle Generationen, durch alle Kulturen und Gesellschaften, durch alle Länder und Sprachen. Herr, man könnte noch so viel mehr dazu sagen, zu diesem Thema. Danke, Herr, für dein köstliches, wunderbares und feststehendes Wort. In Jesu Namen. Amen.